Ja, meine Damen und Herren, das Thema Qualitätssicherung nimmt in der letzten Zeit ziemlich an Fahrt auf, gerade auch vor dem Hintergrund der Umsetzung des europäischen Qualifikationsrahmens, des deutschen Qualifikationsrahmens. Der wird gerade erarbeitet. Wir haben dazu schon gehört. Ich werde jetzt nicht an jeder Stelle nochmal wiederholen. Zu dem Thema ist jetzt einiges gesagt worden. Wir sind ja momentan in einer sehr emotionalen Phase. Deswegen heißt es jetzt für alle Beteiligten auch erstmal ein bisschen ruhiger zu werden. Aber der deutsche Qualifikationsrahmen ist angetreten, auch die Gleichwertigkeit zu befördern. Er ist angetreten, die Durchlässigkeit zwischen den Bildungssektoren, den unterschiedlichen Bildungsbereichen zu befördern. Und da ist es natürlich ganz logisch, dass die verschiedenen Akteure auch wissen möchten, wie haltet ihr es denn eigentlich in eurem Bereich mit der Qualitätssicherung? Von daher ist es auch erstmal sehr wichtig, dass das BIP-DKWET mit dieser Veranstaltung auch ein Forum bietet, wo sich die verschiedenen Akteure austauschen können, auch Hinweise bekommen können, besseres Verständnis haben und auch, jeder muss seine eigenen Hausaufgaben machen, Anregungen bekommen, wie sie das besser machen können. Ganz kurz zu zur Übersicht. Ich werde erstmal ganz allgemein über Qualitätssicherung in der Berufsbildung im Handwerk einige Worte sagen. Das hat jetzt nicht den Charakter der Vollständigkeit. Das ist sehr, sehr komplex. Das würde auch ein bisschen den Rahmen sprengen. Dann auf die Rolle der Berufsbildungsausschüsse im Rahmen der Qualitätssicherung eingehen. Da gibt es natürlich sehr viele Überschneidungen zum Industrie- und Handelskammerbereich. Und ganz kurz nochmal auf EKWET hinweisen, wobei, da müssen wir dann mal schauen, das wird ja dann auch in der Diskussion ein bisschen vertieft werden. Standards und Instrumente der Qualitätssicherung. Und da werde ich gleich mal Hammer Nils widersprechen wollen. Diese harten Standards, die ganzheitlich festgelegt worden sind, die kann man auch ein bisschen nebulös bezeichnen. Allerdings, man kann nicht alles haarklein in einem Gesetz regeln. Das geht auch nach hinten los. Dafür haben wir sehr, sehr viele Beispiele. Ein Gesetz kann gewisse Standards vorgeben, aber natürlich muss jeder seine Hausaufgaben machen, jeder muss daran arbeiten, jeder muss es umsetzen, der Gesetzgeber. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der sich immer vor den Bund stellt oder das BMBF stellt, aber kommt da auch an seine Grenzen. Und immerhin das, was geregelt ist, es wird ein gewisser klarer Rahmen vorgegeben. Die fachliche und persönliche Eignung des Ausbilders, die Eignung auch der Ausbildungsstätten, Ausbildungsbetriebe, Regelungen zu den arbeitsrechtlichen Beziehungen. Das ist, gibt den Rahmen vor, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Als nächstes die institutionelle Kontroll- und Beratungsfunktion der zuständigen Stellen. Vollkommen richtig, die Ausbildungsberater sind manchmal die Feuerwehr. Das kann man gar nicht bestreiten, aber wir arbeiten daran. Ich würde da auch gleich empfehlen, heute Nachmittag in den Workshop zu gehen, bei dem Herr Dr. Vogt, da ja auch einige von der Handwerkskammer Hannover einige Beispiele bringt, wie wir das auch verbessern wollen. Wir arbeiten auch kontinuierlich dran, aber es gibt die Ausbildungsberater und die Ausbildungsberater sind eine Institution, eine neutrale Institution, die gegenüber den Betrieben und gegenüber den Auszubildenden auch beratend, aber auch kontrollierend eingreift. Das nächste, die standardisierte Ausbilderqualifikation, AEVO oder Teil 4 in der Meisterprüfung. Man sagt zwar, nachtreten ist unsportlich, hier bin ich gerne mal unsportlich und da auch in Richtung Hermann Nils. Ja, es war ein Fehler, die Ausbildereignungsverordnung auszusetzen. Das haben wir als ZDH immer wieder kritisiert. Und man muss sich mal vorstellen, jetzt gerade vor dem europäischen Kontext, wie würden wir dastehen von den anderen europäischen Ländern ohne einen Standard für betriebliche Ausbilder? Peinlich. Ganz ehrlich. Insofern, Entschuldigung, aber da musste ich jetzt doch noch mal nachtreten. Ja, ein sehr, sehr umfassender, auch komplex und ich würde auch mal sagen, sehr, sehr einzigartiger Komplex im europäischen Kontext, die Erstellung bundeseinheitlicher Bildungs- und Prüfungsstandards, an denen wirklich unter der Moderation des BIP Fachleute, Arbeitgebervertreter, Arbeitnehmervertreter, Fachleute der Berufsbildungsforschung, Vertreter des Bundes, Vertreter auch der KMK hier mitwirken. Es gibt da so ein schönes Schaubild auch dazu. Das ist, glaube ich, in einer BIP-Broschüre drin. Und wenn man das sich dann mal vorführt, das ist ein, würde ich mal sagen, mehrfach qualitätsgesicherter Prozess, auch durch wie viele Ausschüsse das durch muss. Und hier wird einfach sichergestellt, dass eben die berufliche Handlungsfähigkeit in dem jeweiligen Ausbildungsberuf klar definiert wird, die neuesten, auch innovativen Ansätze, neue Anforderungen an den Beruf abgebildet werden und vor allen Dingen, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass der sowohl von der Ausbilder-, von der Arbeitgeberseite als auch von der Arbeitnehmerseite erarbeitet wird. Man spricht so oft da immer von diesem Korsett des Konsens. Hier ist der Konsens Gold wert, sage ich mal ganz deutlich, weil das erhöht wirklich auch die Akzeptanz dieses Bildungsproduktes. Das wird unterfüttert durch bundesweite einheitliche Verfahrensregelungen in Gesellen-, Fortbildungsprüfungsordnung, Meisterprüfungsverfahrensordnung, wo auch die Rechte und Pflichten von Prüfungsteilnehmern und Prüfern festgelegt werden. Und diese Regelungen sind einfach Instrumente, die Chancengleichheit befördern sollen und vor allen Dingen Transparenz schaffen sollen. Es sind natürlich auch wieder nur Verfahrensvorschriften und wir müssen auch manchmal aufpassen, wenn wir auf die individuelle Ebene gehen. Natürlich gibt es schlechte Prüfer. Natürlich gibt es schlechte Ausbilder im Handwerk. Die haben wir aber leider in jedem Bildungsbereich und das können wir nicht über Gesetze allein verhindern. Das ist sehr, sehr schwierig. Dann auch ein wichtiger Punkt, die praxisnahe Ausgestaltung von Prüfungen durch ehrenamtliche Prüfungskommission mit öffentlich-rechtlichem Auftrag. Ich greife da jetzt mal vor, ich werde nachher den Vorwurf bringen, wir verkaufen uns sehr schlecht im europäischen Kontext. Für uns ist es immer selbstverständlich, eine Prüfungskommission, Arbeitgebervertreter, Arbeitnehmervertreter, Berufsschullehrer. Wenn man anderen Europäern erklärt, dass 2/3 davon, nämlich der Arbeitgeber und der Arbeitnehmervertreter, Vertreter von Konkurrenzunternehmen sind, die Prüfungsleistung, die Ausbildungsleistung von Auszubildenden, die aus Konkurrenzunternehmen kommen, bewerten, dann ist das eine ziemlich einzigartige Sache. Das ist uns aber so klar, so selbstverständlich, das ist nun mal einfach so, haben wir schon lange so gemacht. Deswegen, wir müssen das auch besser betonen, was wir eigentlich machen. Und das ist etwas, was bei uns leider Gottes fehlt. Die Berufsbildungsausschüsse paritätisch besetzt, da komme ich gleich nochmal dazu. Das ist dann mein zweiter Schwerpunkt im Vortrag. Wir haben weitere Beratungs- und Unterstützungsleistungen, Lehrlingswarte der Innungen beispielsweise. Wir haben spezielle Bildungsangebote für Ausbilder, Konfliktmanagement, verschiedene Zielgruppen. Wie gehen wir mit Personen mit Migrationshintergrund um und. Also das gibt es eine ganze Menge dazu. Und als letzten Punkt erstmal, ich habe ja gesagt, ich höre jetzt damit auf, es kann nicht vollständig sein, die Sicherung der Ausbildungsqualität durch die überbetriebliche Ausbildung. Und die ÜBS, wie sie ja genannt wird, ist ein wichtiges Instrument im Handwerk zur Sicherung der beruflichen Handlungskompetenz. Und sie erfüllt auch eine wichtige Ergänzungsfunktion, vor allem bei den immer mehr spezialisierten Betrieben zur Erfüllung der Anforderungen der Ausbildungsordnung. Das ist für uns ein ganz essentieller Baustein. Kommen wir nun zum Berufsbildungsausschuss. Wie gesagt, hier gibt es natürlich sehr viele Überschneidungen jetzt auch zum Industrie- und Handelskammerbereich. Das ist jetzt nicht nur bei den Handwerkskammern. Es ist ja schon genannt worden, die stetige Entwicklung der Qualität in der Berufsbildung, auf die der BBA hinwirken soll. Das ist aber quasi schon mal das Leitbild des BBAs. Der BBA ist per se, wenn wir das mal ein Stück weitergehen, schon mal ein Qualitätssicherungsausschuss. Und das geht vor allen Dingen auch aus den Themen hervor, auf die ich dann eingehen werde, mit denen er sich dann tatsächlich auch beschäftigt. Wir haben natürlich, das ist jetzt wieder gesetzlich definiert, der BBA muss angehört werden vor dem Erlass durch die Vollversammlung von bei Verwaltungsgrundsätzen über die Eignung von Ausbildungs- und Umschulungsstätten, Führen schriftlicher Ausbildungsnachweise, Ausbildungsdauerverkürzung, Durchführung der Prüfung und. Er muss auch über die Umsetzung der vom Landesausschuss empfohlenen Maßnahmen informiert werden, dazu angehört werden. Das hatte Herr Kreher ja schon genannt, auch dieses Wechselspiel von den Landesausschüssen und den Berufsbildungsausschüssen und auch wesentliche inhaltliche Änderungen des Ausbildungsvertragsmusters. Unterrichtet werden muss er zu anderen Themen, zum Beispiel zu den Prüfungsergebnissen. Und wenn da in einem Bereich plötzlich unglaublich viele Durchfaller sind, dann wird der BBA da auch die entsprechenden Informationen einbehalten und dann auch überlegen, wie geht es weiter. So kann es nicht sein. Und dann ist das auch ein Votum, an dem eine Handwerkskammer als zuständige Stelle nicht vorbeigehen kann. Es ist richtig, der BBA hat eine unterstützende Funktion im Rahmen der Fortentwicklung. Aber, und das hat mir jeder Kammervertreter, mit dem ich vorher darüber gesprochen habe, ohne den BBA geht nichts. Das heißt, eine Empfehlung des BBAs, die gemacht wird, da tut eine Kammer auch gut dran, sich daran zu halten. Also insofern, das ist kein Wischiwaschi jetzt, das ist so manchmal ein bisschen auch angeklungen. Die Mitglieder des BBAs, muss man auch wieder sagen, sind ehrenamtliche Vertreter. Das sind keine Experten für alle möglichen Themen, aber insofern haben sie auch immer das Recht, sich diese Experten anzuhören, hinzuzuziehen. Sie haben die Möglichkeit, das ist auch schon erwähnt worden, Unterausschüsse einzurichten, auch zur Qualitätssicherung. Da muss aber auch der entsprechende Bedarf angemeldet werden, das ist ganz klar. Also es gibt Kammern, die haben diese Unterausschüsse, andere kann man sagen, wie ich das eingangs schon erwähnt habe, der BBA ist eigentlich der Qualitätssicherungsausschuss in der Berufsbildung. Die Qualitätsfragen werden in der Regel sach- und themenbezogen behandelt. Ich hatte da ein paar Beispiele genannt, aber jetzt vielleicht mal interessant, was sind eigentlich die Themen, die wir bekommen immer auch die Protokolle der BBAs zur Kenntnis zugesendet und ich habe mich da mal hingesetzt und geguckt, was so in den letzten Jahren bei den Kammern, es sind eigentlich immer wieder die gleichen Themen, die unter den Fingernägeln brennen und diese Themen haben alle Qualitätsbezug. Also das Thema, ich gehe mal gleich zum zweiten Spiegelstrich, vorzeitige Lösung von Ausbildungsthemen. Herr Nils hat es auch schon angesprochen, die Abbrecherquote. Was können wir dagegen tun, die zu verringern? Abbrecher heißt natürlich nicht immer gleich, dass die Ausbildungsqualität schlecht ist. Da ist auch jemand drin, der nach einem Jahr Zahntechniker, wie gesagt, seine Ausbildung hinschmeißt, weil er jetzt seinen Studienplatz in Zahnmedizin bekommt, das ist klar. Aber allerdings, es gibt Abbrecher, es gibt zu viele Abbrecher, jeder Abbrecher ist zu viel. Und die BBAs beschäftigen sich damit sehr, sehr intensiv, wie das verringert werden kann. Berufsorientierung, Nachwuchsgewinnung, ganz wichtig. Wie werden wir besser? Wir stehen ja auch in einem Wettbewerb, meine Damen und Herren. Wir haben immer weniger Jugendliche und wir wissen das sehr wohl im Handwerk, dass wir besser werden müssen und attraktiver werden müssen, ganz klar. Die qualitative Verbesserung des Prüfungswesens, auch ein kontinuierlicher Punkt. Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung bereits erwähnt, Verbesserung der Integration von Auszubildenden mit Migrationshintergrund. Gut, das ist jetzt regional spezifisch. In Berlin ist das ein wesentlich größeres Thema, jetzt sagen wir mal, als in Unterfranken. Aber trotzdem, also gerade diese Zielgruppenproblematik ist sehr, sehr bedeutsam. Und Stichwort wieder DQR, da kommen wir heute nicht dran vorbei. Auch der BBA wird jetzt, weil im DQR ja auch Fortbildungsgänge zukünftig mit Bezug auf die Niveaus, das hatte auch Herr Nils schon angesprochen, das ist immer ein bisschen das Schicksal desjenigen, der danach vorträgt, dass gewisse Sachen schon vorher genannt worden sind. Aber da muss der BBA ja auch eingebunden werden. Hier müssen auch Verfahren entwickelt werden. Hier müssen wir noch unsere Hausaufgaben machen. Wie geht das denn gerade im Bereich der Kammerregelung nach § 42a? Das können natürlich auch die BBAs nicht alleine machen. Da muss es wirklich einen qualitätsgesicherten Prozess geben, der noch zu erarbeiten ist. Ich mache jetzt mal ein Zwischenfazit. Wir haben in unserer dualen Berufsausbildung, auch in der betrieblichen Ausbildung, wirklich erfolgreiche Instrumente und Standards zur Sicherung der Qualität. Herr Kreher hat eines vorhin gesagt, wir müssen da selbstbewusster werden und der Meinung bin ich voll und ganz. Wir haben im europäischen Vergleich eine sehr niedrige Jugendarbeitslosigkeit. Als ich letztes Mal bei Eurostat reingeguckt habe, waren wir bei 7,5%. Das sind 7,5% zu viel, ganz klar. Wir müssen mal gucken, wir sind nicht auf einer Insel, sondern um uns herum. Wie gesagt, die anderen Berufsbildungssysteme haben wesentlich größere Schwierigkeiten. Und wir hatten selbst zu Zeiten eine niedrige Jugendarbeitslosigkeit, als wir wirklich, ich erinnere mich 2004, 2005, erhebliche Probleme hatten, wirklich erhebliche Probleme hatten. Wir haben im europäischen Vergleich eine sehr hohe Übergangsquote in den Arbeitsmarkt. Die ist trotzdem noch zu gering. Eine Übergangsquote von 100 wäre natürlich das Optimum und keine Ahnung, da wollen wir natürlich alle gerne hin, das ist gar keine Frage, aber wir müssen auch realistisch sein. Und was ich höchst erstaunlich finde, das spricht ja auch schon ein bisschen dafür, dass wir nicht alles so schlecht machen, ist die aktuelle EU-Strategie Europa 2020, ja der Nachfolger der Lissabon-Strategie. der wirklich bis 2020 sogar einen Benchmark herausgibt für die betriebliche Ausbildung in Europa und den EU-Mitgliedstaaten empfiehlt, Apprenticeship-like Training, also da steckt, wie gesagt, die Lehrlingsausbildung drin, die betriebliche, gefördert werden soll. Es sollen 5 Millionen bis 2020 sein. Also vor 5 Jahren wäre das eine Sensation gewesen. Da wurde man immer wahrgenommen als ein Vertreter eines bisschen angestaubten Bildungssystems, was ihr in Deutschland da macht. Jetzt, wie gesagt, werden wir da empfohlen als Good Practice. Und wenn wir sehen, was passiert denn in den Ländern? Schweden fängt an, die betriebliche Ausbildung aufzubauen, Ungarn, Irland, in den Vereinigten Staaten ist jetzt im Rahmen dieses Konjunkturpaketes, gibt die USA 600 Millionen Dollar aus für den Aufbau von betrieblichen Ausbildungsstrukturen. Australien hat jetzt eine riesengroße Studie gemacht. Also, wie gesagt, es wird wahrgenommen und es wird auch außerhalb der EU als ein gutes Konzept wahrgenommen. Aber wir verkaufen uns verdammt schlecht. Wir erklären unser System zu wenig. Und was wir unbedingt machen müssen, wir müssen jetzt mal das alles, was in der Berufsbildung im betrieblichen Teil, was die Berufsschulen machen, was die Länder machen, wir müssen das mal alles zusammen ganzheitlich darstellen, am besten ins Englische übersetzen und das dann auch mal gescheit präsentieren. Und dabei, wenn wir das mal ganzheitlich darstellen, dann fallen uns nämlich wirklich auch unsere Schwachpunkte stärker auf, wo wir sagen, hoppla, oh, da müssen wir aber besser werden. Aber trotzdem, wir müssen das mal wirklich strukturell aufbereiten. Wir brauchen ein Qualitätssicherungshandbuch Deutschland, wo wir erklären. Und wir müssen natürlich auch auf dieser Basis, wenn wir mal diesen Status quo wirklich vorliegen haben, mal sehen, was können wir besser machen. Und das können wir nicht unbedingt nur allein jetzt hier als Kammern oder als Handwerksbetriebe oder Industrie und Handel. Das müssen wir natürlich in Kooperation auch mit den Ländern, mit den Berufsschulen machen, mit den vielen anderen Partnern, die es in diesem Bereich gibt. Die Zeiten sind vorbei, dass jeder da vor sich selbst allein hinwurschtelt. Ganz kurz, bevor wir in die Diskussion einsteigen. Ich werde jetzt erstmal nichts zu dieser EKWET-Sache sagen. Ich bitte nur eines zu berücksichtigen. EKWET ist ein einzelner Baustein in einem ganzen Menü. Es gibt ein sogenanntes europäisches VET-Package, ein Berufsbildungspaket. Da gehört ein europäischer Qualifikationsrahmen dazu, ein europäisches Leistungspunktesystem dazu. Es kommen jetzt bald Empfehlungen zur Validierung des nonformalen informellen Lernens. Wir haben jetzt ein neues ESCO, das soll das Matching auf dem europäischen Arbeitsmarkt verbessern über definierte Kompetenzen. Wir haben diesen EKWET, wir haben Europass, der soll weiterentwickelt werden zu einem Skilled Pass. Wir haben über New Skills for New Jobs eine Professional Card für den Bereich der reglementierten Berufe und. Und diese ganzen Instrumente bedingen sich gegenseitig. Die nehmen Bezug zueinander. Im EQR als Beispiel in der Empfehlung wird direkt Bezug genommen auf diesen EKWET. Und wir müssen anfangen, auch mal ganzheitlich da sehen, was da alles auf uns zukommt. Das Problem ist, wir diskutieren in den verschiedensten Arbeitsgruppen, wo ich auch das Vergnügen habe, Mitglied zu sein, diskutieren wir dieses, jenes, dann den nächsten Punkt, dann haben wir hierzu eine Arbeitsgruppe, aber wir diskutieren die Sache nicht zusammenhängend. Und das ist ein Riesenbrocken, der da auf uns zukommt. Wir sind jetzt momentan klar beim DQR, da stecken wir jetzt auch momentan fest, aber mit dem DQR ist es nicht getan. Wie gehen wir denn mit dieser Empfehlung zu EQWET, zu dem Leistungspunktesystem um? Bringen uns Punkte was? Was machen wir jetzt mit dem EKWET? Darüber werden wir gleich diskutieren. Validierung nonformalen, informellen Lernens, eine Riesenbaustelle. Also da nochmal mein Hinweis, wir müssen langsam auch anfangen, ganzheitlich an die Sachen ranzugehen und insofern jetzt auch ein bisschen auch die Anregung, das BIP macht ja immer schöne Kongresse und so weiter, vielleicht auch mal gemeinsam mit dem BMBF das mal im großen Kontext zu sehen. Vielen Dank.